Thema heute heißt ein dufter Haufen, die Predigtreihe kennt ihr. Es soll um den Traum gehen, den Gott von Gemeinde hat. Und heute ist das Thema, ein Haufen hält zusammen. Letzte Woche hat ja der Jochen gepredigt. Wer von euch war da letzte Woche? Wer von euch war nicht da? Okay, eine ganze Menge. Wer von denen, die letztes Mal da waren, sind heute nicht gekommen? Das ist ermutigend. Alle sind wiedergekommen, das ist gut. Es ist ein bisschen schwierig, eine Predigt anzufangen, nachdem der Jochen gepredigt hat, weil man möchte ja am Anfang der Predigt ein Bild zeigen. Und man möchte damit ja auch keine Geschmäcker verletzen. Und nachdem wir den Begriff Haufen jetzt schon mehrfach durch verschiedenste Assoziationen irgendwie benutzt haben, habe ich einfach mal jemand gefragt aus meiner Mini-Church, was fällt dir eigentlich zu dem Thema ein? Ein Haufen hält zusammen. Und sie hat dann gesagt, da fällt mir zuallererst ein Ameisenhaufen ein. Und da habe ich gedacht, gut, das ist unverfänglich und deswegen habe ich heute ein Bild von Ameisenhaufen gewählt. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht mit der Beleuchtung. Viele, viele Ameisen, die so hin und her kribbeln und krabbeln. Und da ist mir eingefallen, weiß jemand von euch, warum Ameisen nicht in die Kirche gehen? Ja, genau. Weil sie Insekten sind. Okay, also das Thema ist ein dufter Haufen, ein Haufen hält zusammen. Und heute geht es also um das Thema Gemeinschaft. Gemeinschaft ist manchmal so ein bisschen komisch belegter Begriff. Es gibt so den Begriff, wir wollen Gemeinschaft haben. Keiner weiß so genau, was damit manchmal gemeint ist. Manche Leute denken irgendwie, man sitzt die ganze Zeit aufeinander und betet die ganze Zeit. Oder man Gemeinschaft haben kann auch sein, dass man zusammen zu McDonald's geht und alle möglichen Maxi-Menüs da verspeist. Gemeinschaft ist aber nicht zuallererst was wir definieren müssen, sondern es ist was wir leben müssen. Und deswegen geht heute das Thema Gemeinschaft darum, wie können wir Gemeinschaft leben? Welche Grundlage hat unsere Gemeinschaft? Unser Wunsch auch nach Gemeinschaft? Und wie kann diese Gemeinschaft praktisch in der Gemeinde Christi aussehen? Und damit wir es gleich wirklich mal praktisch machen, würde ich vorschlagen, dass ihr jetzt auch mal ein bisschen von mir wegguckt und dass ihr euch einfach mal umdreht. Wir lassen uns jetzt mal 2 Minuten Zeit, dass ihr mal wirklich versucht, bewusst Leute anzusprechen, die hinter oder neben euch sitzen, die ihr gar nicht so besonders persönlich kennt, und stellt euch einfach kurz mal vor, sagt, wie ihr heißt, wie lange ihr hier in der City Church schon in den Gottesdienst geht, wo ihr herkommt, und dann können wir uns nachher weiter unterhalten. Also Gemeinschaft, ihr seht schon, ist ein Thema, wo ich gar nicht so viel machen will, das müsst vor allem ihr machen. Also es ist ein bisschen schwierig, je mehr Leute da sind und je mehr Leute im Gottesdienst sind, ist es immer schwieriger, jemanden kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. Und deswegen ist Gemeinschaft was gar nicht so einfach zu predigen ist, sondern es ist viel leichter zu machen, aber halt nicht in so einem großen Gottesdienstraum. Also wenn da, wie viele Leute sind heute da? Vielleicht 250, 300 Leute insgesamt. Die Kinder draußen sind auch insgesamt bestimmt nochmal 100. Und Gemeinschaft ist was, das kann man nicht definieren, das kann man nicht predigen, das muss man einfach machen. Und deswegen ist es relativ schwierig, heute über Gemeinschaft zu sprechen. Und aber wir wollen mal gucken, was dazu in der Gebrauchsanleitung steht. Die Bibel, Gebrauchsanleitung Gottes für unser Leben. Ich bin ein bisschen erkältet, also müsst ihr mir nachsehen. Jetzt müssen die Techniker wegregeln, wenn sich meine Stimme mal überschlägt. Man muss nicht lange nachgucken in der Bibel, um was zu finden über Gemeinschaft. Eigentlich steht auf der ersten Seite schon eine ganze Menge über Gemeinschaft drin. Nämlich, ihr könnt dann auch wieder aufhören, euch zu unterhalten. Aber ich finde es gut, dass ihr Gemeinschaft pflegt. Also auf der ersten Seite der Bibel steht eigentlich schon eine ganze Menge über Gemeinschaft drin. Da steht zum Beispiel zuallererst da, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde, dunkel bedeckte sie und wogen das Wasser. Und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Also da sind schon 2 Personen sozusagen am Handeln. Das eine ist Gott, der Himmel und Erde schafft. Und da ist der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt, so heißt es da in dem Text. Und dann heißt es weiter, dass durch das Wort Gottes Tiere entstehen, dass durch das Wort Gottes Pflanzen entstehen, dass Licht zuallererst entsteht und dass unsere Erde und unser Universum, so wie wir es kennen, so nach und nach durch das Wort Gottes entstanden ist. Und wenn wir weiter in der Bibel nachsehen, später im Johannesevangelium und in anderen Stellen der Bibel, da lernen wir, das Wort Gottes ist eigentlich eine Beschreibung für Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird als Wort Gottes bezeichnet. Das ist derjenige, der das, was Gott uns ausdrücken will, zu den Menschen gebracht hat, indem er auf die Erde gekommen ist. Das heißt, wir lesen schon auf der ersten Seite der Bibel, dass da verschiedene Ausprägungen oder verschiedene Personen, verschiedene Richtungen oder Gesichter Gottes sozusagen miteinander am Wirken sind. Gott selbst schafft Himmel und Erde. Wir lesen dann später, Gott nimmt Staub und formt daraus den Körper des ersten Menschen. Wir lesen, dass der Geist Gottes da ist. Und wir lesen, dass Jesus im Grunde auch schon anwesend ist. Man kann das im Alten Testament nicht so eindeutig jetzt nachlesen. Deswegen glauben, dass jetzt die Juden, die nur das Alte Testament haben, auch nicht so sehr, dass da Jesus oder so noch beteiligt ist. Aber im Neuen Testament wird es mehrfach bezeugt, dass Jesus von Anfang an dabei war. Dass Jesus von Anfang an als das Wort Gottes derjenige war, der das Ganze mit in Existenz gebracht hat. Das heißt, Gott lebt eigentlich seit jeher Gemeinschaft. Gott selber ist eine Gemeinschaft. Gott ist eine Gemeinschaft aus dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und deswegen habe ich dieses Bild mitgebracht, diese drei Hände, die ineinander greifen. Gott selbst ist schon nicht allein. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Religionen. Der Islam zum Beispiel glaubt, dass Allah einer ist, dass er alleine ist, dass er keinen Sohn hat, dass er nicht verheiratet ist. Das wäre Blasphemie für Moslems, zu sagen, dass Gott in irgendeiner Weise einen Sohn hätte oder vielleicht mit einer Frau zu tun hätte. Es ist aber auch so, dass dieser Allah-Gott sehr einsam, sage ich mal in Anführungszeichen, ist. Er hat zwar sich offenbart durch den Propheten Mohammed, so wird es geglaubt, aber im Grunde genommen haben die Menschen wirklich nur die Schriften, um sich an das zu halten, was dieser Allah möchte. Und sie haben jetzt wirklich, sie haben nicht wirklich die Möglichkeit, eine Gemeinschaft zu erfahren, eine Beziehung zu erfahren zu diesem Allah, weil der Allah so viel größer ist als die Menschen und so viel höher, dass er eigentlich unnahbar ist. Ganz anders unser Gott, an den wir glauben. Der Gott, an den wir glauben, das ist ein Gott, der in sich selbst schon Gemeinschaft pflegt, der in sich selbst schon mit, ja nicht alleine ist, sondern dem das in sich schon wichtig ist, miteinander zu tun zu haben, nicht alleine zu sein. Und wir lesen im Neuen Testament immer mehr, dass diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, zwischen Gott und Jesus Christus so innig ist und dass es Jesus so wichtig ist, diese enge Beziehung zu haben. Und Jesus predigt ganz oft, immer wieder, dass es wichtig ist, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott pflegen können. Das ist ein Ziel Gottes, dass diese Gemeinschaft, dass diese Beziehung zustande kommt. Und deswegen hat Gott die Menschen auch erschaffen. Er konnte sich jetzt nicht selber reproduzieren, er konnte jetzt nicht nochmal einen Gott machen, das geht halt nicht. Ja. Genauso wenig, wie ich glaube, dass Menschen sich selbst reproduzieren können, auch wenn es immer wieder behauptet wird. Aber Gott hat das nächstbeste gemacht. Er hat ein Wesen geschaffen, den Menschen, der nach seinem Ebenbild geschaffen ist, so steht es in der Bibel. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Jetzt sehen alle Menschen unterschiedlich aus und man weiß jetzt nicht genau, welches Gesicht hat Gott. Hat er überhaupt ein Gesicht oder wie können wir uns das vorstellen? Aber wir müssen glauben, und so sagt uns die Bibel auch, dass die Menschen ganz viel Ähnlichkeit mit Gott haben. Dass sie Eigenschaften bekommen haben von Gott, die er aus seinem eigenen Wesen weitergegeben hat. Und Gott hat nicht diese Menschen geschaffen, damit er die irgendwo da unten auf diesen kleinen blauen Planeten am Ende des Universums setzt und sie dann da alleine rumbuseln lässt, wie vielleicht so ein Ameisenhaufen. Sondern Gott hat die Menschen geschaffen, damit er mit den Menschen zu tun haben kann. Das war sein Ziel und sein Wunsch und es war seine tiefe Sehnsucht, dass er Gemeinschaft mit diesen Menschen hat. Und wenn wir als Ebenbilder Gottes geschaffen sind, dann heißt es, dass wir eben auch als Gemeinschaftswesen angelegt sind. Wenn Gott Gemeinschaft ist und wir das Ebenbild Gottes sind, dann sind wir auch auf Gemeinschaft angelegt. Und deswegen ist es für uns als Menschen auch ganz wichtig, dass wir Gemeinschaft untereinander haben, dass wir Beziehungen zueinander pflegen. Dass Menschen nicht alleine sind. Und wir lesen es in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott die Tiere schafft, dass Gott die Pflanzen erschafft und dass Gott zum Schluss den Menschen erschafft, einen Menschen. Und dieser Mensch den Auftrag bekommt, die Schöpfung zu bewahren und darüber zu herrschen. Und wir lernen, dass Adam dann die ganzen Tieren und Pflanzen erstmal einen Namen geben muss und so. Und zum Schluss sagt Gott, aber irgendwas ist da noch nicht gut. Es ist noch nicht gut. Und es ist deswegen noch nicht gut, weil der Mensch allein ist. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und deswegen schafft Gott noch einen Menschen. Und das, finde ich, ist die eigentliche Leistung, das ist der eigentliche Höhepunkt der Schöpfung, dass Gott nicht einen Menschen geschaffen hat, sondern dass Gott die menschliche Gemeinschaft erschaffen hat. Dass Gott uns dadurch gerecht wird, dass er uns als Gemeinschaftswesen schafft, uns aber nicht davon abhängig macht, nur in der Beziehung zu Gott zu sein, sondern dass er uns die Möglichkeit gibt, mit anderen Menschen Gemeinschaft zu haben, mit anderen Menschen zu tun zu haben. Und so sind wir ausgelegt. Und erst als zwei Menschen da sind und diese zwei Menschen miteinander zu tun haben können, diese zwei Menschen Gemeinschaft, auch innige Gemeinschaft haben können, dann auch Kinder haben können und so, und eine Familie aufbauen, erst dann sagt Gott, und das ist jetzt sehr gut. So sagt die Betriebsanleitung. Und soweit die Theorie, das ist ja alles schön und gut. Aber wir wissen, dass manchmal Beziehung und Gemeinschaft nicht so wahnsinnig gut läuft. Und ich habe euch einen Filmausschnitt mitgebracht, wo wir sehen, wie es in einem gut funktionierenden schwäbischen Dorf an der Meeresküste manchmal eigentlich gut klappt, aber dann doch immer wieder zwischendurch ein paar Sachen schief gehen können, weil die menschliche Gemeinschaft halt doch ein bisschen fehlerhaft ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also Gemeinschaft ist was Schönes, wenn es funktioniert, ne? Aber wir wissen leider aus der Praxis, dass es halt manchmal nicht funktioniert. Gemeinschaft ist ständig unter Beschuss. Und das hat einen Grund. Der Grund dafür, dass unsere Gemeinschaft nicht so funktioniert, wie wir uns das manchmal wünschen, ist, dass dieser ursprüngliche Zustand, den Gott sich gedacht hat, dieses Zusammensein von Gott und Mensch und diese Einheit, dieses Zusammensein zwischen den einzelnen Menschen, dadurch gestört worden ist, dass die Menschen aus ihrer Position als Geschöpfe so ein bisschen rebellisch raustreten wollten und lieber gern ihr eigener Chef sein wollten. Es ist halt schon noch ein Unterschied zwischen Gott als dem, der einen geschaffen hat, und dem Geschöpf Mensch. Der Unterschied ist deutlich gewesen, indem Gott gesagt hat, ich möchte gern, dass du den Garten bewahrst, ich möchte gern, dass du das tust und das nicht tust. Gott hat täglich die Menschen gesehen, hat mit ihnen wirklich sichtbare Gemeinschaft gehabt. Die Menschen konnten mit Gott von Angesicht zu Angesicht reden. Aber in dem Moment, als die Menschen beschlossen haben, lieber ihr eigener Chef zu sein und lieber ihre eigenen Wünsche zu leben und lieber das zu tun, was sie gerne selbst möchten und nicht das, was Gott ihnen empfohlen hat, da ist es zu einem Bruch gekommen zwischen Gott und den Menschen. Die Bibel nennt es Sündenfall. Und seit diesem Moment ist was gestört in der Gemeinschaft. Und zwar nicht nur in der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Gott hat die Menschen dann verwiesen aus diesem Ort, den er für sie geschaffen hat, das Paradies, diesen Garten Eden. Sondern es ist auch was passiert in der Gemeinschaft zwischen den Menschen. Das Verhältnis zwischen Adam und Eva, zwischen dem Mann und der Frau, ist gestört worden. Dadurch, dass so eine Einheit und so ein Zusammensein, Zusammengehörigkeitsgefühl zerbrochen ist und eher die Unterschiede zwischen Mann und Frau deutlich geworden sind. Aus der Einheit ist eher ein Abhängigkeits- oder Herrschaftsverhältnis geworden. Gott sagt dann später, als Folge des Sündenfalls muss der Mann arbeiten und schuften und sich plagen. Die Frau wird Schmerzen bei der Schwangerschaft haben und sie wird sich nach ihrem Mann sehnen, aber der Mann wird über sie herrschen. Das heißt, eine Auswirkung dieser Sünde, des Sündenfalls, dieses Bruchs zwischen Gott und den Menschen, ist nicht nur, dass unsere Beziehung zu Gott nicht mehr stimmt, sogar gar nicht mehr möglich ist, sondern dass die Beziehung zwischen Menschen auch schwierig geworden ist. Dass es da immer wieder zu Problemen kommt. Und anstelle von Gemeinschaft ist Angst und Herrschaft und Erniedrigung und Unterdrückung geraten. Und wir merken das in der Welt ja ganz deutlich. So viele Kriege, wie es heute gibt, so viele Konflikte, wie es heute gibt, gab es wohl in der Geschichte noch nie. Und alles, was wir in den Nachrichten allein aus unserem Land hören, wie Menschen mit Menschen umgehen, lässt uns daran zweifeln, dass wir irgendwann mal mit dem klaren Menschenverstand auf die Welt gekommen sind. Ich merke das schon bei meinen Kindern, die sind nicht alt. Mein ältester Sohn ist 3 Jahre alt und meine Tochter ist 2. Die haben wirklich noch nicht viel erlebt. Und ich glaube, sie haben auch noch nicht so richtig viele schlimme Dinge erlebt. Ich hoffe zumindest, dass sie das auch so sehen würden. Aber wir merken, dass die 2 schon auch Schwierigkeiten in ihrer Gemeinschaft haben, Schwierigkeiten in ihrer Beziehung haben, indem sie immer wieder streiten, indem immer einer ausprobieren muss, wer stärker ist als der andere. Der eine seinen Besitzstand wahren muss und dem anderen nichts abgeben will. Und wir merken, dass die Beziehung zwischen Menschen von Grund auf gestört ist, dass irgendwas in uns so anders geworden ist, dass wir wirklich Schwierigkeiten haben, Beziehungen mit Menschen aufzubauen. Und diese Beziehungen auch gesund und ohne Verletzung durchzuhalten. Aber Gott, der ein Gott der Liebe ist und der sich von Anfang an gewünscht hat, Menschen zu schaffen, damit er mit ihnen eine Beziehung haben kann, der wollte nicht aufgeben und er wollte gern, dass diese Beziehung irgendwie wieder möglich ist. Und deswegen fängt er an, wieder mit Menschen was Neues zu beginnen, ein neues Volk, eine neue Gruppe von Menschen anzusprechen und auf sie zuzugehen. Und mit Abraham beginnt es. Und er spricht Abraham an und sagt, ich möchte, dass du der Vater wirst von einem Volk, das mir gehört. Das ist ein Volk, das wieder mit mir zu tun hat, das mit mir Gemeinschaft haben kann. Und er spricht Abraham an und Abraham verlässt seine Heimat mit all seinen, mit seiner Habe, mit seiner Familie und geht in ein neues Land, das Gott ihm zeigt. Und Gott gibt ihm Verheißungen für die Zukunft. Er sagt, du wirst der Vater sein von der großen Nation, nicht nur von einer, sondern von vielen Nationen. Und diese Nationen, die werden wieder mit mir in Beziehung treten, die werden wieder mit mir zu tun haben. Es wird eine Wiederherstellung geben zwischen dieser, in dieser zerbrochenen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und wir lesen im ganzen Alten Testament von dieser Geschichte, wo Gott seine tiefe Sehnsucht immer wieder ausdrückt, darüber, dass er mit Menschen zu tun haben will, dass er nach ihnen sucht, dass er sich wünscht, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, mit ihnen Beziehung zu haben. Und wie sehr er auf der anderen Seite sich auch, ja, wie sehr ihn das verletzt und wie sehr ihn das traurig macht, dass Menschen untereinander so viele Probleme haben, dass sie sich gegenseitig töten, dass sie sich gegenseitig bestehlen, dass sie sich betrügen, dass sie sich nichts Gutes gönnen. Diese ganzen Auswirkungen dieser zerbrochenen Beziehung zwischen Gott und den Menschen und zwischen den Menschen untereinander, das ist die Nachricht der Bibel, wenn wir von vorne bis hinten durchsehen. Die Sehnsucht Gottes nach einer Beziehung zu uns und die Trauer Gottes darüber, dass es im Moment nicht möglich ist, diese Beziehung zu haben, weil einfach diese Beziehung zwischen Gott und Mensch zerbrochen ist. Und letztendlich kommt es dazu, dass Gott seinen eigenen Sohn Jesus, der in seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit lebt, seit jeher auf die Erde schickt und ihn Mensch werden lässt, damit dieser Jesus als Mensch den anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht weitergeben kann, was der Wunsch Gottes für ihr Leben ist. Nämlich, dass sie wieder lernen, mit diesem Vater in Beziehung zu kommen, mit diesem Gott in Beziehung zu treten. Und wir kennen die Geschichte von Jesus so grob, dass er geboren ist, dass er lange Zeit ganz normal gearbeitet hat, dass er dann 3 Jahre seines Lebens einen besonderen Auftrag von Gott bekommen hat, indem er durch sein Land zieht, durch Israel zieht und den Menschen von Gott, dem Vater, weitererzählt. Und wir wissen, dass eines Tages dazu kommt, dass dieser Jesus gekreuzigt wird für Vorwürfe, die überhaupt nicht haltbar sind. Und Jesus weiß das auch. Er hat seinen Jüngern auch erzählt. Er hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, die wird ganz schwer für mich und ich werde letztlich sterben. Und die Jünger wussten überhaupt nicht, was er damit meint. Aber er versammelt sie nochmal vor diesem Höhepunkt seines Lebens, vor dem Tod, und gibt ihnen nochmal ganz viel weiter von dem, was er gern den Menschen beibringen möchte. Er spricht von ihnen darüber, dass er der Weinstock ist und wir sind die Reben, dass wir in Abhängigkeit zu ihm leben sollen, dass wir mit ihm Gemeinschaft immer wieder haben sollen, auch dann, wenn er nicht mehr da ist. Und zum Schluss betet er vor diesen Menschen. Er hat ganz oft alleine gebetet, auf dem Berg oder in der Abgeschiedenheit und mit Gott allein die Gemeinschaft gesucht. Aber dieses Gebet, das er da spricht, das ist ein Gebet, das er extra vor seinen Jüngern gebetet hat, damit sie wirklich mitbekommen, um was es geht. Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit Gott zu haben, ist ein zentrales Anliegen von Jesus. Das war eines der wichtigsten Themen, die er den Menschen weitergegeben hat. Und ich möchte mit euch gerne mal einige Verse lesen aus diesem Gebet. Die stehen im Johannesevangelium, Kapitel 17. Ihr könnt oben mitlesen oder eure eigene Bibel aufschlagen. Ich möchte vorlesen 2 Verse von dem Gebet, die mir ganz wichtig sind. Jesus ist also jetzt kurz davor, gekreuzigt zu werden, kurz davor verhaftet, verurteilt und gekreuzigt zu werden. Und kurz vor diesem tragischen Tod betet er öffentlich dieses Gebet zu Gott. Ich bete nicht nur für meine Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns ein sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und das ist einer der Kernpunkte von diesem Gebet, dass Gott gebeten wird, dass Jesus inständig den Vater bittet, dass diese Menschen, nicht nur mit denen er jetzt zusammenlebt, die Jünger, die jetzt um ihn sind, sondern alle Menschen, die durch diese Jünger zum Glauben kommen, und letztlich gehören wir auch dazu, in dieser langen, langen Geschichte seit 2000 Jahren, wo Menschen anderen Menschen von Gott weitererzählen, dass alle diese Jünger, die Nachfolger Jesu, dass sie alle eins sein werden, dass sie eine Einigkeit, dass sie Gemeinschaft haben sollen. Und er gibt ein Modell für diese Gemeinschaft. Und das Modell ist nichts Geringeres als die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. Er sagt, so eng wie der Vater und ich miteinander in Beziehung treten, so eng wie wir Gemeinschaft haben, so eng wünsche ich mir, Vater, dass du die Einheit und die Gemeinschaft unter meinen Nachfolgern machst. Und wir haben Auswirkungen davon schon gelesen, Jan Schana hat es vorgelesen hier in dem Text von der Apostelgeschichte, dass die Nachfolger Christi in den ersten Tagen sich täglich getroffen haben, täglich in den Schriften gelesen haben, sich am Tempel getroffen haben, um dort miteinander Gott anzubeten, dass sie sich getroffen haben, um miteinander zu essen, das Abendmahl zu feiern, dass sie ihren Besitz teilen. Das ist eine ganz, ganz enge Gemeinschaft. Das hat jetzt nichts mit Kommunismus zu tun oder so, dass jeder das Gleiche bekommt, sondern dass einfach die Menschen, die unterschiedlich begabt sind, Menschen, die unterschiedlich reich auch sind, die unterschiedlich viele finanzielle, materielle Möglichkeiten haben, sich gegenseitig aushelfen. Und zwar, indem sie jeden Tag enge Gemeinschaft pflegen und miteinander zusammen sind, miteinander über Gott reden, zu Gott sprechen, beten, ihn anbeten und ihn auch feiern im Abendmahl. Und diese Einheit, die soll so eng sein nach dem Wunsch Jesu, wie die Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und Jesus, seinem Sohn ist. Das ist, finde ich, eine ziemlich große Herausforderung, weil wir wissen, dass Jesus ganz oft auch alleine auf den Berg gegangen ist, um wirklich lange zu beten. Und die Jünger haben sich manchmal gewundert, was macht er da die ganze Zeit? Aber er hat sich jeden Tag Zeit genommen, mit Gott in Gemeinschaft zu treten, in Beziehung zu treten. Und er hat auch gesagt, ich kann nichts machen, außer das, was ich bei meinem Vater sehe. Er hat wirklich jeden Tag Gott gefragt, was ist heute meine Aufgabe? Was ist das, was ich heute tun soll? Und dann kam er zurück und hat diese ganzen Wunder getan, von denen er sagt, das ist nicht aus meiner Kraft, sondern der Vater zeigt mir, was ich tun soll, und ich tue es dann einfach. Das ist so eine enge Gemeinschaft, und irgendwie finde ich das attraktiv, irgendwie finde ich das anziehend, dass Jesus sagt, wir sollen miteinander so eng befreundet sein und so eng Gemeinschaft haben, wie Gott, der Vater und Jesus, sein Sohn, Gemeinschaft haben. Aber wir haben gerade gemerkt auch, wenn einer halt gammelige Fische verkauft, dann ist es ziemlich schwierig, mit dem gute Gemeinschaft zu haben. Und es gibt noch ganz viele andere Eigenschaften, die Menschen in ihrem Leben tragen, die es schwierig machen, mit anderen Menschen dauerhaft zu tun zu haben. Vielleicht habt ihr auch Erlebnisse gemacht mit euren Eltern, mit guten Freunden, die es euch schwierig machen, überhaupt gern mit anderen Menschen zu tun zu haben. Ich weiß, dass hier Leute sind, die von ihren Eltern böse behandelt worden sind, die geschlagen worden sind, die von ihren Eltern auch Worte mit auf den Weg gegeben haben, die so ähnlich klingen wie, du hast hier überhaupt nichts verloren, du bist es überhaupt nicht wert, hier zu leben. Oder ich weiß, dass Menschen da sind, die Verletzungen in sich tragen durch Beziehungen, die kaputt gegangen sind. Vielleicht waren sie verheiratet oder sie haben eine ganz enge Freundschaft gehabt, vielleicht habt ihr schon gute Freunde verloren, vielleicht habt ihr einen Elternteil schon verloren oder vielleicht sogar ein Kind verloren. Und da treten Verletzungen auf. Vielleicht habt ihr Erfahrung gemacht, dass Menschen euch körperlich was angetan haben oder dass sie euch seelisch verletzt haben durch irgendwelche Dinge, die sie euch an den Kopf schmeißen, durch die Art, wie sie euch behandelt haben. Und diese Verletzungen wiegen schwer, die machen es einem wirklich schwer, sich zu trauen, sich anderen Menschen wieder zu öffnen und überhaupt mit anderen Menschen gern zusammen sein zu wollen. Aber Gott möchte diese Verletzungen heilen. Ihm ist es viel wichtiger, dass wir als Gemeinschaftswesen wieder dazu kommen, dass wir eine tiefe, enge Gemeinschaft mit anderen Menschen haben können und eine tiefe, enge Gemeinschaft mit ihm haben können. Und er wünscht sich, dass wir das wirklich auch nutzen, dass wir, wenn er uns sucht, wenn er uns anspricht, dass wir uns trauen, uns ihm zu öffnen, uns ihm anzuvertrauen. Und zu sagen, ja, ich bin verletzt, ich habe Probleme in meinem Leben, mir tut was weh, ich habe auch Wunden, die noch nicht verheilt sind, aber ich möchte es wieder probieren. Aber dazu brauche ich deine Hilfe, Gott. Diese Hilfe hat er uns gegeben. Denn Jesus hat kurz nachdem er dieses Gebet gesprochen hat zu den Jüngern, also dieses Gebet, das er mit den Jüngern gemeinsam vor den Jüngern gebetet hat, ist er eben verhaftet worden, ist gekreuzigt worden und ist am Kreuz dann auch gestorben. Und die Gemeinschaft, die Jesus uns anbietet, die Gemeinschaft, die er uns dringend empfiehlt, ist eine Gemeinschaft, die nur zustande kommen kann durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich habe euch ein Kreuz mitgebracht. Schaut einfach mal auf das Kreuz. Dieses Kreuz hat zwei Balken. Einen Längsbalken und einen Querbalken. Und ich glaube, dass das ein, auch wenn das vielleicht nicht wirklich so die Form des Kreuzes war, an der Jesus gekreuzigt worden ist. Aber ich finde, dieses Kreuz hat eine Symbolik, weil an diesem Kreuz Jesus gestorben ist für alles, was die Beziehung zwischen Gott und Menschen kaputt macht, für alles, was die Beziehung zwischen Gott und Menschen stören kann und gestört hat. Und Jesus ist gestorben am Kreuz für alle Dinge, bei denen Menschen sich untereinander verletzt haben, wo Menschen untereinander ja, schlecht miteinander umgegangen sind, lieblos miteinander umgegangen sind und sich dadurch gegenseitig Schaden zugefügt haben. Jesus ist für die Dinge gestorben. Er hat gesagt, ich möchte diese ganzen Sachen, die andere Menschen verletzt haben, auf mich nehmen und will es selber tragen. Und ich möchte gern, dass ihr davon frei werden könnt, von dieser Schuld, die ihr anderen Menschen und Gott gegenüber habt, damit ihr wieder in Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen treten könnt. Und diese Balken, die sollen symbolisieren, dass Jesus zwei Arten von Beziehungen wieder in Ordnung bringt. Nämlich die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, das ist der Längsbalken. Jesus hat alles auf sich genommen am Kreuz, damit die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wieder in Ordnung kommen kann. Und der Querbalken soll zeigen, dass Jesus alles auf sich genommen hat, damit die Beziehung zwischen Menschen wieder in Ordnung kommen können. Indem Menschen anderen Menschen vergeben können und sagen können, was du mir angetan hast, das soll keinen Einfluss mehr auf meine Beziehung zu dir haben. Ich kann das loslassen, ich kann diesen Schmerz und diese Verletzung loslassen, auch wenn ich sie noch spüre, aber ich will es dir nochmal nachtragen. Ich möchte gern Vertrauen finden, um wieder neu mit dir anzufangen. Das ist das, was wir gesungen haben, als es vorhin hieß, Jesus, thank you for the cross. Jesus hat am Kreuz all das getragen, was uns von Gott getrennt hat, und zwar zu einer Zeit, als wir von Gott noch gar nichts wissen wollten. Er hat den Weg schon freigemacht, noch bevor in uns der Wunsch entstanden ist, mit Gott überhaupt zu tun zu haben. Aber wir wissen, dass durch dieses Kreuz beide Wege wieder offen sind. Dass die Beziehung zwischen Gott und Menschen wieder in Ordnung kommen kann, weil Gott uns unsere Schuld nicht mehr zurechnet, wenn wir uns auf Jesus berufen. Und dass die Beziehung zwischen den Menschen wieder in Ordnung kommen kann. Weil Jesus alles auf sich genommen hat, wo Menschen sich gegenseitig verletzt und Schaden zugefügt haben. Und deswegen kann es die Gemeinschaft, die Jesus meint in diesem Gebet, nur geben, wenn wir uns unter dieses Kreuz stellen und sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du an diesem Kreuz wirklich alles getan hast, damit mein Leben wieder in Ordnung kommen kann. Und ich glaube, dass wenn meine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommt, dass dadurch auch die Beziehung zwischen mir und anderen Menschen in Ordnung kommen kann. Und dass ich diese Gemeinschaft, für die wir geschaffen sind, die wir uns eigentlich so sehnsüchtig wünschen, eine Gemeinschaft des Vertrauens, sich Öffnens, eine Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig stärken, wo wir uns helfen können, wo wir uns Trost spenden, wie die Anjana vorhin erzählt hat, wo wir in schwierigen Situationen Menschen haben, die einfach für uns da sind, die sich Zeit nehmen, die mit uns beten, die uns Mut zusprechen, die uns auch manchmal korrigieren, wo wir vielleicht Fehler machen. Für diese Entscheidung, für diese Beziehung, für die hat Gott uns geschaffen, und diese Beziehung ist möglich, wenn wir Jesus am Kreuz annehmen. Und dadurch entsteht was dieser dufte Haufen ist, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen, nämlich eine Gemeinschaft, die Gott unter Menschen stiftet, weil alle diese Menschen eine Beziehung zu Gott haben. Das ist, ich habe das in dem nächsten Punkt so genannt, das steht auch auf eurem Zettel, ihr braucht nicht so lange drüber nachdenken, warum da Glühwendel steht. Da steht die Glühwendel, die die Welt verändert. Ich hab mir das so vorgestellt, dass Glühwendel, das was in der Glühbirne drin ist, das ist was, das dreht sich alles um einen Mittelpunkt, das ist so eine Spirale, die sich um was dreht, um ein Zentrum vielleicht, um das Zentrum Gott, und dass all die Menschen, die in der Beziehung zu Gott stehen und miteinander Gemeinschaft haben wollen, dass das wie so eine Schnur ist, wie so eine Kette ist, wie so ein Draht ist, der immer länger wird, und wir haben ja gelesen, dass immer mehr Menschen dazukommen zum Glauben, und dass indem sie die Beziehung zu Gott haben, indem sie wieder ein gereinigtes Verhältnis zu Gott bekommen, neuen Mut, neue Kraft bekommen, neue Freude in ihr Leben bekommen, dass sie wieder Mut haben, mit anderen Menschen zu tun zu haben, und dass sie vor allem in ihrem Herzen spüren, das ist was mich befreit hat, was mir gut getan hat und was ich einfach auch anderen Menschen weitergeben will. Der Jochen hat letzte Woche darüber geredet. Dass Menschen den Drang bekommen, anderen Menschen davon weiterzuerzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und dass, indem Gott in ihr Leben kommt, dieser Draht dann anfängt zu leuchten und die Welt heller machen kann. Das ist der Traum Gottes von Gemeinde, dass wir Gemeinschaft untereinander haben, eine Gemeinschaft, die darauf basiert, dass wir das Kreuz angenommen haben für uns, dass wir Jesus angenommen haben als der, der alles in Ordnung bringt und dadurch jetzt eine neue Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen haben können und dass diese enge Gemeinschaft von Christen, von Nachfolgern Jesu uns gegenseitig ergänzt, uns stark macht. Das passiert durch den Heiligen Geist, die, ich will nicht so viel jetzt über Pfingsten sagen, aber das, was die Anshana vorgelesen hat, dieses Entstehen von Gemeinde hat einen Anfangszeitpunkt und das war Pfingsten. Das war der Zeitpunkt, als der Heilige Geist auf die Apostel gekommen ist und sie erfüllt hat. Der Heilige Geist ist im Grunde genommen die Verbindung zwischen uns und Gott. Gott sagt, wenn wir zum Glauben an ihn kommen, dann kommt der Heilige Geist in unsere Herzen und dadurch können wir in unserem Herzen persönliche Beziehung zu Gott haben. Und dieser Heilige Geist, der in jedem Menschen wohnt, der Nachfolger Christi ist, der macht es, dass wir uns untereinander auch so ertragen können, in Anführungszeichen. Dass wir merken, dass wir was gemeinsam haben. Ich habe das oft erlebt, wenn ich an anderen Orten war oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo andere Christen waren, dass ich mich mit ihnen verbunden gefühlt habe. Und das macht der Heilige Geist. Das ist die Verbindung, die Menschen mit Gott haben. Und diese Gemeinschaft, diese innige Gemeinschaft können wir ohne diesen Heiligen Geist, ohne diese Beziehung zu Gott nicht selber pflegen. Aus eigener Kraft ist das nicht möglich. Und weil ich habe vorhin gesagt, mit 250, 300 Leuten ist es schwierig, Gemeinschaft zu haben. So, das wirklich zu erleben, sich gegenseitig auszutauschen und so. Und deswegen haben wir diese Mini-Churches. Das ist der Grund, warum wir uns in kleine Gruppen treffen, wo wir uns persönlich kennenlernen, wo wir über unsere Probleme sprechen können, aber auch über das, was uns freut, was wir mit Gott erlebt haben. Es geht nicht nur darum, dass wir uns austauschen über das, was uns schwer fällt und was schwierig ist, sondern dass da Menschen auch kommen und sagen, ich habe mit Gott was erlebt, ich möchte es euch weitergeben. Einfach als Ermutigung dafür, dass ihr wisst, dass es stimmt, dass Gott in unserem Leben was tut. Und diese Mini-Churches, die will ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Oder eine Gemeinschaft von Christen einfach, mit denen ihr euch regelmäßig trefft. Eine kleine Gruppe, wo ihr euch persönlich kennenlernt, damit ihr einfach das merkt, wie Gott in deinem Leben und im anderen Leben von anderen Menschen was schaffen und was ändern möchte und euch zusammenschweißt als Gruppe und euch dadurch stark macht, euch gegenseitig zu ermutigen und vielleicht auch als Gruppe rauszugehen und anderen Menschen was von Gott zu erzählen. Denn das ist das, was Jesus in diesem Gebet letztlich sagt. Wir sollen diese Einheit, diese Gemeinschaft deswegen haben, damit die Welt erkennt, dass Jesus derjenige ist, der von Gott gesandt worden ist. Das war der letzte Satz in diesem Gebet, den ich vorgelesen habe. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wenn wir diese Einheit, diese tiefe Gemeinschaft untereinander pflegen, dann hat es Auswirkungen, wie diese Glühwendel, die dann unter Strom gesetzt wird, durch den Heiligen Geist, sage ich mal, und anfängt zu leuchten. Und dieses Licht ist dann was in der Welt ausstrahlt und was den Menschen zeigt, da ist irgendwas passiert im Leben von den Menschen. Was Menschen auch anzieht, wo sie wissen wollen, was ist da los. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist unser Auftrag, über den hat der Jochen gesprochen. Wie wir in diesen geistlichen Gemeinschaften uns gegenseitig ergänzen können und miteinander leben können, da werden wir nächste Woche auch drüber hören. Als Gemeinschaft, die sich auch dient. Ein Haufen. Wie heißt das Thema? Ein Haufen? Verändert die Welt. Genau. Ja. Und ich möchte euch jetzt einfach zum Schluss noch ein Lied einspielen. Es ist ein Text von Andreas Malessa, ein Lied, das er vor vielen Jahren geschrieben hat, wo jemand beschreibt, wie wertvoll ihm das ist, dass er Menschen an die Seite bekommen hat, die ihn stützen und tragen, wenn es ihm schlecht geht, die sein Leben bereichern, weil sie ihre Erlebnisse von Gott ihm weitergeben und weil sie sich einfach gegenseitig im Glauben und in der Gemeinschaft mit Menschen und mit Gott unterstützen. Lasst das einfach so auf euch wirken. Lest euch den Text durch und am Ende von dem Text werde ich dann einfach noch mit uns beten. Und dann hoffe ich, dass wir heute und unter der Woche und vielleicht nächste Woche diese Gemeinschaft wirklich erleben können. Dass wir eine Sehnsucht spüren in uns nach dieser Gemeinschaft, die Gott mit uns haben will und für die wir auch als Menschen geschaffen sind.